Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Mitglieder der Fachcommunity für Gastroenterologie. Aus aktuellem Anlass möchte ich Ihnen im Folgenden einen Überblick über die zurzeit verfügbaren Daten und Literatur zu einer möglichen Leberbeteiligung der COVID-19-Pandemie geben. Verantwortlicher Erreger der COVID-19-Pandemie ist das RNA-Coronavirus SARS-CoV-2. Die Pandemie fand ihren Ursprung in der Provinz Hubei im Osten der Volksrepublik China. Ende 2019 wurden hier die ersten Fälle beschrieben. In Europa wurde SARS-CoV-2 erstmals in Italien nachgewiesen. Italien, Spanien und Frankreich weisen innerhalb Europas derzeit die meisten Fallzahlen und eine entsprechend hohe Mortalitätsrate auf. Nach aktuellen Daten des RKI wurden, Stand 6.04.2020, in Deutschland 95.391 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Dies entspricht einer Inzidenz von 115 pro 100.000 Einwohnern. Zum 6.04. wurden in Deutschland 1.434 Todesfälle im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion erfasst. Weltweit wurden nach Daten der WHO zum Abfragezeitpunkt 1,17 Millionen bestätigte Fälle und 64.541 an Covid-19 Verstorbene gemeldet. Bei der Interpretation der zurzeit vorliegenden epidemiologischen Daten ist von einer signifikanten Untererfassung bei einer nach verschiedenen Quellen und Einschätzungen tatsächlich ca. 5- bis 20-fach höher liegenden Fallzahl auszugehen. Grund hierfür ist vor allem der nach aktueller Datenlage geringe Manifestationsindex von 69-86%. Laut Webseiten des RKI und der amerikanischen CDC gelten ältere Personen sowie Personen mit bestimmten Vorerkrankungen als besonders gefährdet, einen schweren Erkrankungsverlauf von Covid-19 zu erleiden. Neben Erkrankungen der Atemwege zählen explizit Herz- und Kreislauferkrankungen inklusive KHK und Bluthochdruck, Diabetes mellitus und Lebererkrankungen zu den entsprechenden Vorerkrankungen. Nach aktuellen Daten aus China bedingt ein vorbestehender Diabetes mellitus ein 2,9-fach, ein Bluthochdruck ein 3,1-fach und eine KHK ein 21-fach erhöhtes Mortalitätsrisiko. Obwohl diese Angaben derzeit als vorläufig zu verstehen sind und noch keine möglichen ethnischen Unterschiede erfassen, entsprechen sie einem Risikoprofil, das in besonderem Maße kongruent mit den Charakteristika der häufigsten chronischen Lebererkrankung, der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung, ist. Patienten mit nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung sind in der Regel älter, sie leiden häufig im Rahmen des metabolischen Syndroms unter Bluthochdruck, KHK und Typ-2-Diabetes und sind überdurchschnittlich häufig übergewichtig oder adipös. Laut CDC gilt die Adipositas ebenso als Risikofaktor für einen schweren klinischen Verlauf der Covid-19-Erkrankung. Bei der Interpretation dieser Risikofaktoren gilt ebenso zu berücksichtigen, dass die Adipositasrate in Asien niedriger ist als in westlichen Zivilisationen. Auch sind hier weiterhin chronische Virushepatitiden weitaus prävalenter als die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, sodass hierfür bei der Auswertung der europäischen und nordamerikanischen Daten möglicherweise eine höhere Wichtung zum Tragen kommt. Weitere Risikofaktoren sind ein geschwächtes Immunsystem. Ein Zustand, der in der Hepatologie auf eine Vielzahl von Erkrankungsbildern, insbesondere bei Patienten nach Lebertransplantation und unter entsprechender Behandlung bei Autoimmunhepatitis zutrifft, sowie bei Krebserkrankungen generell. Es bleibt jedoch zurzeit unklar, inwieweit sich Patienten mit Leberzellkrebs unter den aktuell angewandten Therapieformen in dieses Risikoprofil einfügen lassen. Der zuvor beschriebene geringe Manifestationsindex und die damit assoziierte vermehrte Ausbreitung unterscheidet SARS-CoV-2 von den Coronavirus-assoziierten Epidemien der vergangenen Dekaden. Ende 2002 verbreitete sich SARS-CoV-1 ebenfalls ausgehend von China und verursachte in der Mehrzahl der Fälle innerhalb der ersten Erkrankungswoche hohes Fieber und respiratorische Symptome. Im Gegensatz zu Covid-19 benötigten rund 20% der SARS-Patienten eine intensivmedizinische Behandlung und eine Übertragung wurde nur für symptomatische Patienten beschrieben. Bei bis zu 87% der SARS-Patienten ließen sich moderat erhöhte Transaminasen nachweisen. Bei SARS mit einer vorbestehenden Hepatitis B-Virus-Infektion stieg der Anteil gar auf 100% an. Zudem fanden sich bei einem Teil der Patienten erhöhte Bilirubinwerte und ein verringertes Serumalbumin. In den durchgeführten Leberbiopsien ließen sich Virusantigene nachweisen. Man führte dies auf die Eigenschaft von SARS-Coronavirus 1 zurück, sich über das membranständige Enzym ACE2, welches durch Gallengangsepithelzellen und in geringerem Maße auch durch Hepatozyten exprimiert wird, an die Zielzellen zu binden und in diese einzudringen, also die virale Adsorption und Penetration zu vermitteln. Histologisch fanden sich bei diesen Patienten neben nachweisbaren Virusantigenen eine vermehrte Apoptoserate, eine Eosinophilie und Belohnung der Hepatozyten. Zudem ließen sich im Serum der Patienten erhöhte Interleukin-6-Spiegel als Zeichen der hepatischen Inflammation nachweisen. Neben der Erkrankungsschwere korrelierte die Leberzellschädigung mit dem Einsatz bestimmter antiviraler Substanzen und Antibiotika. Ähnliche Zeichen der Leberzellschädigung wurden auch im Rahmen der MERS-Epidemie im Jahr 2013 beobachtet. Interessanterweise nutzte dieses Coronavirus jedoch anstelle von ACE2 DDP4, das GLP-1 abbauende Enzym, welches durch Gliptine inhibiert wird, zur Bindung an seine Wirtszellen. Histologisch zeigte sich hier im Verlauf der Erkrankung zusätzlich eine deutliche Leberzellverfettung. Auch bei Influenza-Patienten wurden Verläufe mit Leberzellschädigung bis hin zum Leberversagen beschrieben. Kommen wir nun zur aktuellen Datenlage für SARS-Coronavirus 2. Auch der mit Covid-19 assoziierte Erreger bindet, wie das zuvor beschriebene SARS-Coronavirus 1, über ACE2 an die Wirtszelle, jedoch mit signifikant deutlich höherer Affinität. Das Enzym ACE2 wird in der Leber vor allem von Cholangiozyten und Hepatozyten exprimiert. Daten basierend auf RNA-Sequenzierung humaner Gewebeproben deuten darauf hin, dass die Zellschädigung und Immunaktivierung in der Folge der ACE2 vermittelten Zellpenetration von SARS-Coronavirus 2 sich bei Koexpression der Proteinasen ENEP und ANEP sowie des zuvor erwähnten DPP4 potenziert. Ein solches Expressionsmuster findet sich auch auf den erwähnten Leberzellen. Histologische Proben und Autopsien wurden aufgrund des Infektionsrisikos nur in Einzelfällen durchgeführt. Neben einem Artikel, in dem Autopsieergebnisse von 3 Covid-19-Patienten aufgearbeitet wurden, in dem sich ein Virusnachweis und nicht näher spezifizierte pathologische Veränderungen der Lebergewebe nachweisen ließen, finden sich bislang wenige Daten zum histologischen Ausmaß der Covid-19-induzierten Leberzellschädigung. Dieser Artikel ist zudem nur in chinesischer Sprache publiziert worden. Daneben liegt ein Case-Report über einen 50-jährigen Covid-19-Patienten mit detaillierter Auswertung der Leberhistologie vor. Der Patient verstarb an Tag 6 nach stationärer Aufnahme infolge des ARDS im Multiorganversagen. Zuvor erfolgten Therapieversuche mit diversen Antibiotika, Methylprednisolon und Lopinavir. Eine invasive Beatmung wurde bis zum Todestag durch den Patienten abgelehnt. Histologisch fand sich eine moderate Steatohepatitis mit milder, portaler und lobulärer Inflammation. Unklar bleibt, ob die beobachteten Leberveränderungen mit SARS-Coronavirus 2 assoziiert waren oder möglicherweise auf einen toxischen Effekt der verabreichten Medikation oder auf aus der Infektion und der Medikation resultierende kumulative pathologische Effekte zurückzuführen sind. Für eine medikamentös assoziierte Leberveränderung spräche, dass in einer weiteren Studie eine Assoziation zwischen Lopinavir und einer Leberzellschädigung bei 148 Covid-19-Patienten festgestellt wurde. Keine Assoziation fand sich hingegen für andere antivirale Substanzen, wie das in Asien verfügbare Umefinovir, andere Antibiotika und Interferone. Auch für andere in der Erprobung befindliche Therapeutika, wie unter anderem das Ebola-Mittel Remdesivir, Chloroquin-Derivate und dem Interleukin-6-Antagonisten Tocilizumab, wurden hepatotoxische Nebenwirkungen beschrieben. Und die Transaminasen sollten bei einer Verabreichung dieser Medikamente engmaschig kontrolliert werden. Ähnlich wie bei SARS-Coronavirus Typ 1 finden sich auch bei der aktuellen Covid-19-Pandemie bei bis zu 62% der Fälle serologische Hinweise auf eine Leberzellschädigung, insbesondere bei solchen mit schweren klinischen Verläufen und der Notwendigkeit der invasiven Beatmung. Im Vordergrund stehen auch hier moderate Erhöhungen der GPT und GOT sowie eine milde Erhöhung des Serumbilirubin verbunden mit einer Verminderung des Serumalbumins. Das Bild eines Leberversagens wurde bislang nicht beschrieben. Nach aktuellen Daten aus Kliniken der chinesischen Stadt Wuhan fanden sich bei stationärer Aufnahme erfasste GPT-Werte über 40 Units pro Liter und ein verringertes Serumalbumin signifikant häufiger bei Covid-19-Patienten, die später verstarben, als bei Überlebenden. Hieraus berechneten die Autoren für Serum-GPT über 40 Units pro Liter eine Odds-Ratio für einen letalen Verlauf von 2,87. Begleitend fanden die Autoren, dass erhöhte Interleukin-6-Spiegel im Blut ebenso mit einer erhöhten Mortalität assoziiert waren. In einer anderen Studie an immerhin 651 Patienten, welche aufgrund von Covid-19 in der chinesischen Provinz Zhejiang behandelt wurden, boten 10,8% eine chronische Leberschädigung als Vorerkrankung. In dieser Kohorte waren Leberschädigungen zudem assoziiert mit dem vermehrten Auftreten gastrointestinaler Symptome und einem komplizierten Verlauf der Lungenerkrankung. Eine Assoziation erhöhter Transaminasen mit einem schwerwiegenden Verlauf fand sich auch in der bislang größten Kohorte mit insgesamt 7736 Covid-19-Patienten. Wie eingangs erwähnt, liegen somit hauptsächlich retrospektive Beobachtungen an verschiedenen großen chinesischen Covid-19-Kohorten vor. Hieraus lassen sich Assoziationen zwischen erhöhten Leberwerten, Vorerkrankungen, Medikationen und dem klinischen Verlauf ableiten, jedoch keine Kausalität nachweisen. Generell fand sich in den meisten Studien lediglich ein moderater Transaminasen- und Bilirubinanstieg ohne relevante Koagulopathie und gravierende Synthesestörungen im Sinne eines Leberversagens. Der Transaminasenverlauf spiegelt in den meisten Fällen den klinischen Verlauf der extrahepatischen Manifestationen, sodass von einzelnen Autoren eher von sekundären Leberschädigungen im Rahmen eines schweren ARDS als von einer eigenständigen hepatologischen Problematik ausgegangen wird. Hiervon abgesehen können im Einzelfall auch die Anwendung einer invasiven Beatmung mit hohen Beatmungsdrücken sowie auch nur temporär auftretende hämodynamische Verschlechterungen im Sinne einer Schockleber und das Multiorganversagen mit systemischer Inflammation sowie möglicherweise IOT-Erhöhung und Transaminasenerhöhung im Rahmen einer Myositis kausal für die beobachteten Leberwerterhöhungen verantwortlich sein. Auch bleibt bislang noch unklar, inwieweit die Beobachtungen aus China sich auf europäische Patienten übertragen lassen. Insbesondere sind die Prävalenzen der Adipositas und der nicht-alkoholischen Fettlebererkrankung in Deutschland höher als in China, die der chronischen HPV- und HCV-Infektion jedoch niedriger. Auch gibt es bedeutende demografische Unterschiede, insbesondere der Anteil älterer Menschen, welche als besonders gefährdet für einen komplizierten Verlauf gelten, liegt in Europa höher als in China. Dagegen ist insbesondere in Deutschland die Verfügbarkeit einer intensivmedizinischen Betreuung und die Versorgung mit invasiven Beatmungsplätzen im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung besser, was gegenwärtig auch zu der vergleichsweise geringen Mortalität beiträgt. Daher bleibt es abzuwarten, inwieweit eine detaillierte Auswertung der klinischen Daten der bislang rund 100.000 Covid-19-Patienten in Deutschland die Beobachtungen aus China widerspiegeln wird. Aus Aktualitätsgründen möchte ich zum Umgang mit hepatologischen Patienten auf die regelmäßig aktualisierten Hinweise der deutschen und internationalen Fachgesellschaften DGVS, der europäischen ISL und der amerikanischen ASLD nachweisen. Entsprechende Links sowie eine umfassende Referenzliste der hier diskutierten Daten finden Sie im Anhang des Abstracts zu diesem Podcast auf der Thieme Community Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Kommentare und eine angeregte Diskussion. Bleiben Sie gesund!